Das vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir klären heute gar nichts, Spaß. Wir klären heute vor allem, was Jan und ich in den letzten mehr als 20 Folgen Absolute Mehrheit Podcast erlebt haben. Wir herzlich willkommen zur Spezialfolge Teil 2 in der Sommerpause.
Einen schönen guten Tag.
Genau, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann macht das mal. Da fangen Jan und ich nämlich an, so zu recappen, was wir erlebt haben, wie wir die Leute wahrgenommen haben, die Leute hinter dem Amt, wer sich wie hier hingesetzt hat und wer hier mit welchem Gesichtsausdruck rausgegangen ist. Thema SPD. Jan, mit wem hast du denn aus der SPD gesprochen?
Mit Lars Klingbeil, dem Parteichef, und mit Katharina Barley, der EU-Spitzenkandidatin für die SPD. Ja, die ist dann nicht so gut gelaufen.
Das ist nicht so gut gelaufen.
Das Gespräch fand ich doch ganz gut. So, das ist definitiv besser als das Wahlergebnis der SPD. Vielleicht fangen wir da mal von hinten an, weil es geht uns ja auch so ein bisschen darum, einfach mal zu spiegeln, wie war das alles so? Wie sind die Menschen aufgetreten? Wie du schon gesagt hast, irgendwie, wie hat das so gewirkt? Wie wohl sie sich auch gefühlt haben? Und was für mich eine relativ wichtige Zeit auch irgendwie für diesen Podcast war, war natürlich jetzt auch die Europawahl. Und da hat man schon gemerkt nochmal irgendwie, also Katharina Barley war hier als SPD-Spitzenkandidatin, Marie-Agnes Strack-Zimmermann war hier, aber das war ganz am Anfang noch. Die war schon eine der ersten Gäste im Januar, Februar irgendwie rum. Und Fabi De Masi war hier als Spitzenkandidat für das BSW. Und man hat bei den beiden gemerkt, also jetzt Barley und De Masi, was für einen räudig vollen Terminkalender die gehabt haben.
Also Wahlkampf.
Die Aufzeichnung war beide Male an einem Samstag, weil wir sonst einfach keine Lücken gefunden haben. So. Und waren in diesem ausgestorbenen Hauptstadtstudio und bei beiden hat man wirklich einfach gemerkt, die laufen auf der letzten Rille. So, die haben ein Pensum, das ist halt übel. Und manchmal in solchen Momenten wünschte ich könnte Leuten zeigen, die irgendwie ins Internet schreiben, diese Politiker, die sind ja alle voll faul, kriegen Geld fürs Nichts zu.
Was ist das eine Wutbürgerstimme?
Ja, so ein bisschen. Aber nee, da merkt man einfach so, dass es ein Klischee ist, diese faulen Politiker. Das könnte von der Realität nicht weiter weg sein. Weil ich hatte wirklich ein, zwei Momenten Angst, dass mir einer der beiden hier umkippt. Die sind einfach so fertig und das zeigt halt einfach auch im positiven Sinne sicherlich auch das Commitment, was jemand in diesen Job reingibt. So. Und das war schon krass. Also gerade diese beiden, da ist es mir besonders aufgefallen. So. Aber ansonsten, Europawahl war ein wahnsinnig großes Thema bei uns auch und da haben wir natürlich dann auch immer geguckt, wo denken wir die Grundidee des Podcasts dann auch noch ein bisschen weiter, weil es gibt halt ein paar Leute, da hat es einfach deutlich mehr Sinn ergeben, auch noch ein bisschen die europäische Ebene mit reinzunehmen. Das war natürlich jetzt bei der Europawahl, das war aber auch bei Nico Semsrott beispielsweise, der ja eigentlich kein wirklicher Politiker per se ist, der hat keine politische Karriere, der hat keine Ahnung, Jugendorganisationen oder irgendwie Kreisverbände durchlaufen, der ist für die Partei ins Europaparlament eingezogen, war dann 5 Jahre da und hat dann irgendwie Politik von der anderen Seite nochmal gezeigt.
Und das finde ich interessant. Die Wichtigkeit des Amts korreliert nicht mit der Beliebtheit oder dem Interesse an den Personen. Ne? Also Philipp Amthor war so eine Person, die wurde natürlich oft nachgefragt, die kam dann auch, war eine beliebte Folge. Nico Semsrott als nicht klassischer Berufspolitiker, aber ja, irgendwie die Parteikandidat und irgendwie Internetprominenz, war so ein Typ, der irgendwie polarisiert, der interessiert. Und ja, generell, glaube ich, fanden Leute immer spannend, wenn es irgendwelche Anekdoten gab, wo sie persönlich nah an die Leute rangekommen sind. Ne? Wie war das denn jetzt mit Annemai Kantereit? Das interessiert natürlich die ganzen Millennial Girls, die jetzt hier zuhören.
Das ist halt witzig, weil ich glaube, dass manche Politikerinnen und Politiker nicht wissen, wie viel Wert es auch hat, einfach mal so eine lustige Story zu erzählen und einfach zu zeigen, ey, ich bin irgendwie ein Stück weit auch nahbarer. So. Die sind so in ihrem Modus drin, ich muss jetzt meine politischen Punkte machen, dass da sowas oft zu kurz kommt. Und ich hatte halt dieses Gespräch mit Lars Klingbeil und er hat quasi fast im Rausgehen, weil wir irgendwie so uns manchmal so ein paar lustige Games noch irgendwie ausdenken, so erzählt, ach übrigens, ja, ich habe mal rausgefunden mit Henning May, dass Anne May Kantereit mal meine Vorband war, und hat dann halt diese Anekdote erzählt, wie Anne May Kantereit als Schülerband im Bundestag gespielt haben, als Lars Klingbeil auch Musik gemacht hat im Bundestag. So.
Dann hatten wir eine Band, wir waren alles Mitglieder des Verteidigungsausschusses, deswegen hießen wir The Defenders. Ich habe Gitarre gespielt und dann gab es einen kurzen Gastauftritt von Omid Noripur, der gerappt hat, und wir haben so 10 Songs gespielt, und das richtig Schöne an dem Abend ist, dass eine Schülerband vor uns gespielt hat. Das war der WG-Partner vom Sohn von Paul Schäfer, also von dem verteidigungspolitischen Sprecher der Linkspartei. Es war sein Abschied und sein Sohn hatte dann vorgeschlagen, dass diese Schülerband aus Köln da spielt. Diese Schülerband ist später bekannt geworden als Anne May Kantereit. Und irgendwann saß ich mit Henning May mal zusammen und dann erzählt er, dass er mal im Bundestag gespielt hat, und ich erzählte, ich habe da auch schon mal Musik gemacht, und dann stellten wir wirklich beim Bier fest, Anne May Kantereit war meine Vorband.
Das haben wir auch ausgekoppelt als Snippet. Wir nehmen ja auch immer Snippets raus für Vertical-Plattformen wie TikTok und Instagram. Und das ist wahnsinnig gut angekommen. Leute fanden es voll geil, haben es gefeiert. So. Und das ist so eine Anekdote, die wäre halt einfach so an den Tisch gefallen. So. Mhm. Und ich denke mir, sowas ist doch auch irgendwie eine wahnsinnig gute Grundlage, um zu zeigen, ey, das sind Menschen, die auch Musik hören und Bock auf, keine Ahnung, Popkultur haben und sowas. Da frage ich mich manchmal, ob manche Politikerinnen und Politiker zu sehr so wirklich in diesen Modus gedrillt werden, ich muss jetzt meine 1, 2, 3, 4 politischen Punkte machen.
Zum Thema SPD, ich überlege gerade, mit wem ich gesprochen habe, mit Kevin Kühnert.
Eine der ersten Folgen.
Der erste, genau, das war die erste Folge, die ich aufgenommen habe, und auch eine der ersten Folgen, die erschienen ist.
Das war die erste Folge.
Die erste Folge, und ich war wahnsinnig aufgeregt, das weiß ich noch. Obwohl ich Kevin Kühnert schon mal getroffen hatte, und das war nämlich, witzigerweise, in meiner ersten Praktikumswoche bei Deutsche 3000, 2019, habe ich Eva Schulz zu dem Raum gebracht, wo Kevin Kühnert saß. Oder andersrum, Kevin Kühnert zu dem Raum gebracht, wo Eva Schulz saß. Keine
hat
Ahnung.
Hat Eva Schulz dich zu dem Raum gebracht?
Oder hat Kevin Eva Schulz mich? Genau. Naja, auf jeden Fall.
Eva Schulz Stelle.
Genau, die jetzt auch wieder eine Podcast-Folge übrigens mit Kevin Kühnert aufgenommen hat. Also das,
der,
dieses Rad dreht sich weiter. Der Türke schließt sich. Und ich fand das so surreal, dass ich den jetzt interviewe, dass ich wahnsinnig aufgeregt war. Und man muss aber einfach sagen, Kevin Kühnert ist einfach auch eine nette Person. Der kommt an im Hauptstadtstudio, der sagt jedem Hallo, der kommt auch an ohne großes Tamtam. Ne? Der hat jetzt niemanden groß dabei gehabt. Und dann finde ich so krass, der hat sich in diesen Stuhl hier gesetzt, und Kevin Kühnert ist einfach ein guter Redner.
Voll.
Und auch wenn ja viel darüber gesprochen wird, inwiefern ist Kevin Kühnert jetzt zum absoluten Berufspolitiker geworden, inwiefern hat er sich auch so seine Schärfe abtrainiert, ne, die er bei den Jusos hatte, muss man schon sagen, der ist einfach sehr, sehr tief drin, der hat eine wahnsinnige Sachkenntnis in den Themen, schafft es aber trotzdem, das so zu verpacken, dass man irgendwie gerne zuhört. Und ich würde sagen, das hat nicht jeder Gast hier bei diversen finanzpolitischen Themen so geschafft. Ja, ich fand das ein sehr spannendes Gespräch, weil es mein erstes war, aber weil ich auch nach wie vor finde, Kevin Kühnert ist ein spannender Gesprächspartner, und das war, glaube ich, ein sehr guter Gast, um schon so zu gucken, was ist eigentlich der Kern von Sozialdemokratie, ne? Und ich glaube, das interessiert aber in der jungen Zielgruppe gar nicht mehr so viele. Und das ist natürlich spannend, wenn man sich jetzt die Europawahlergebnisse zum Beispiel der SPD anguckt.
Ja, oder auch alle Ergebnisse der letzten Jahre der SPD. Also ich glaube, Sozialdemokratie als Wort ist einfach so ein, weiß ich nicht, das ist so ein abstraktes Konzept für junge Menschen. Die wissen ja, was heißt denn das überhaupt so? Also ich glaube schon, dass da auch irgendwie bei der SPD viel versäumt wurde, halt einfach auch dieses nach wie vor wichtige Grundgedanke halt irgendwie auch mit, auch über die Generationen hinweg mit Leben zu füllen.
Mhm. Voll, ich finde, Kevin Kühnert hat das ganz gut geschafft. Da ging es natürlich ums Thema Wohnen. Das ist ein Thema, wo sich Kühnert einfach wahnsinnig gut auskennt. Und der hat dann irgendwie, das ist so ein Zitat, das mir im Kopf geblieben ist, so dieses, er hat über Sozialwohnungen gesprochen, und die Wichtigkeit von Sozialwohnungen, hat dann gesagt, ja, da haben wir jetzt alle Klischees im Kopf von irgendwelchen Fliesentischen bei RTL 2 und so. Das war so ein Bild, glaube ich, da geht bei jedem was an. Nachmittagsfernsehen, genau. Die Memes, die Serien, die man da früher geguckt hat.
Sind wir doch mal ehrlich, so ist das doch in Deutschland häufig, dass die Leute denken, ah, da ist so eine Sozialbausiedlung, da wohnen bestimmt ganz viele Leute, die, ich mache jetzt mal Stammtisch hier, RTL 2 gucken, morgens nicht aus dem Bett kommen, die keine Arbeit haben, wo der Müll auf den Fluren rumliegt. Das stimmt häufig überhaupt gar nicht. Aber so werden ja Vorurteile reproduziert.
Das fand ich irgendwie so ganz spannend, dass er diese Anknüpfung gewählt hat. Und ja, ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der Kreis von so eine Anekdoten, die wertschätzen Leute einfach. Ne? Wenn man merkt, irgendwie Politiker nutzen Bilder, sprechen über Bands, die ich auch kenne.
Bei Kevin Kühnert kommt immer dieses Klischee, er hat sich verkauft. So irgendwie, der ist ja damals der edgy Juso-Vorsitzende gewesen. Und jetzt ist er der SPD-Generalsekretär. Und jetzt redet er Sachen schön, gegen die er vorher geschossen hätte. So. Und das finde ich irgendwie ein bisschen spannend manchmal, wie Menschen wahrgenommen werden. Also es ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, wenn Menschen eine Aufgabe kriegen, mehr Verantwortung in der Partei zu übernehmen, dass sie auch die Breite der Partei abbilden müssen. Mhm. Manchmal frage ich mich da, was Menschen da auch sich eher wünschen. Wollen die jetzt einfach nur Leute haben, die dann wirklich edgy sind und aufeinander schießen? Dann sind wir aber schnell wieder bei irgendwelchen Ampelsachen, die streiten sich nur noch. Und manchmal irgendwie ist es so ein bisschen so ein, man kann es auch nicht so wirklich richtig machen, oder?
Nee. Auf keinen Fall. Also richtig machen kann man als Politiker, Politikerin sowieso, glaube ich, sehr wenig. Also, und das ist mir auch klar geworden, das sind alles Menschen, die machen das nicht, weil das so ein geiles Leben heißt, ne? Also, in die Politik zu gehen heißt nicht, du hast einen geilen Lifestyle mit sau viel Geld und so und super viel Zeit. Also, diese Sachen sind irgendwie alle nicht erfüllt. Das heißt, das sind entweder Menschen, die aus Überzeugung da reingehen oder die einfach auch einen Geltungsdrang haben, ne? Und gerne gehört werden und, ja, das natürlich auch irgendwie diese Maschinerie auch irgendwie brauchen und auch auf eine Art schätzen, dieses Hamsterrad, in dem man da drin ist.
Klar, also du bist halt konstant busy so und man kennt das ja, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass manche Leute Workaholics sind, so. Du bist immer busy, immer gefordert, bist immer an, du brennst für was und wenn du dann für irgendwas arbeitest, wo du auch wirklich hinterstehst, dann ist es ja auch schon irgendwie, also kann auch ein gefährliches Spiel sein, weil du dich halt einfach ausbrennst.
Da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, so Thema für was brennen, also was mir in dem Sinne so im Kopf geblieben ist, ist auf jeden Fall so die FDP, weil ich habe mit Johannes Vogel gesprochen, der hat einen Optimismus versprüht. Da habe ich gedacht, von dem Optimismus hätte ich auch gerne was. Also ich finde das sehr bemerkenswert, in Zeiten wie diesen so einen Optimismus zu haben. Und ich habe ihm das auch abgekauft, dass er davon wirklich überzeugt ist, ne? Also dass er wirklich so diese Mentalität hat, wir packen das an und wir können das schaffen und so. Und ich glaube aber, das ist ein Gefühl, was ganz viele Menschen gerade nicht haben.
Der Liberalismus hat im Kern einen großartigen Zukunftsoptimismus, der glaubt, dass das Beste noch vor uns liegen kann, wenn wir gemeinsam uns auf den Weg machen und nicht nur vor uns liegen kann, sondern vor uns liegt. Und das ist schon in der Grundansatz, im Grundoptimismus, in der Zukunftsorientierung natürlich ganz anders.
Wie hast du denn Konstantin Kuhle erlebt?
Genau, ich habe mit Konstantin Kuhle gesprochen. Beides, also Vogel und Kuhle, sind recht junge Politiker in der FDP, mittlerweile auch ziemlich wichtig. Kuhle ist Chef in Niedersachsen, sitzt im Bundestag. Vogel ist Vizeparteichef der FDP. Und beide sind wirklich Optimisten vorm Herrn. Was beide auszeichnet, ist, dass sie, glaube ich, auch komplexe Sachverhalte sehr nahbar erklären können und vor allen Dingen auch erklären können, warum sie dafür brennen. Und das macht es für uns leichter in so einem Gespräch, glaube ich. Also wenn da jemand ist, der so richtig überzeugt ist und richtig Bock hat, so, dann ist so ein Gespräch, da musst du dir nichts aus der Nase ziehen. Dann läuft die Maschine so von alleine so. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass das auch so eine liberale Idee ist, zu sagen, dir steht alles offen, Freiheit, die Welt ist deins, du kannst was draus machen, so, was in manchen Punkten sicherlich nicht auch immer so leicht läuft, wie das dann auch verkauft wird. So. Aber ich glaube, dass das unter anderem auch ein Grund ist, warum beispielsweise die FDP 2021 noch so wahnsinnig viel Zulauf gekriegt hat von jungen Menschen. Weil das halt einfach diese Idee ist, wenn dir jemand sagt, du kannst alles schaffen, wir geben dir die Tools an die Hand, läuft, mach dich selbstständig, dann hast du deinen Erfolg schon fast in der Tasche, dann ist das irgendwie geiler, als wenn dir jemand sagt, also würde ich zumindest sagen, dass ich das auch mit 18, 19 geiler gefunden hätte, als würde dir jemand sagen, oh, die Welt ist schlecht, der Staat muss dich beschützen von den bösen Konzernen und alle Kriege auf der Welt. Also ich glaube, dass das eine attraktivere Position auch für viele junge Menschen ist.
Ja, ich kann aber auch, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der gerade diesen Optimismus nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich glaube, es vielen Menschen gerade einfach nicht so gut geht. Thema Konstantin Kuhle, mit dem hast du ja so ein Bier-Ranking gemacht. Das ist ja auch immer was wir hier so ausprobieren. Wohin kriegt man eigentlich Berufspolitiker und Politikerinnen? Was machen sie für uns für Social Media? Da gibt's natürlich auch Abstufungen, wozu die Leute so bereit sind.
Und weil das eben mit dem Ranking so gut funktioniert hat, ranken wir zum Abschluss nochmal Biermarken.
Geil, endlich.
Was ist das beste Bier? Ich fange an mit Beck's.
5. Oh, warte mal. Ah.
Das kann man überzeugt gerade.
Ja, weil ich ja eigentlich, naja, okay, ich mach mal 3, weil ich muss ja noch Spielraum haben.
Augustiner.
2.
Kölsch, Marke, können Sie aussuchen.
5.
Frechheit. Flensburger.
Sie dürfen mir nicht sagen, was jetzt noch kommt.
Nee.
Dann 1.
Dann haben wir nur noch eine Position übrig, das ist die 4, ne?
Und zwar?
Krombacher.
Ja, passt.
Stehst du hinter?
Ja, stehe ich voll hinter.
Wie kam das denn so an?
Also bei mir kam erstmal an, dass Konstantin Kuhle Kölsch auf 5 auf den schlechtesten Platz gesetzt hat.
Wie findest du das persönlich?
Ich finde das eine Frechheit, weil Kölsch einfach verkannt wird in diesem
Land. Da schließe ich mich an, da sind wir einer Meinung.
Weil Kölsch an einem heißen Sommertag aus einem kleinen Glas, frisch vom Fass. Das ist quasi der Himmel auf Erden.
Und es bleibt auch frisch, ne? Weil es halt so klein ist. Es ja, wird du nicht schal, weg. Genau, aber du isst es halt weg.
Ist aber auch gefährlich.
Ist es ist ja, aber es ist auch ein leichtes Bier, ne? Also ja, okay.
Von daher fließt. Nee, aber sowas macht halt wahnsinnig viel Spaß. Das, also ich weiß doch, wie ich es setze und ich sage, also die wissen natürlich alle nicht, was wir mit denen machen. Und ich habe zu Konstantin Kuhle gesagt, wir machen jetzt ein Bier-Ranking und der haut auf den Tisch, sagt so, geil! Das heißt, sowas freut uns dann natürlich auch, dass Leute da so richtig Bock drauf haben. So.
Ja, ich glaube, dass viele Politiker und Politikerinnen da einfach noch, obwohl man es eigentlich nicht glauben mag, aber es ist natürlich auch so und es ist natürlich auch eine Generationensache, im Jahr 2024 teilweise noch Berührungsängste mit solchen Sachen haben, ne? Wo man denkt, es wird zu persönlich, dann geht es irgendwie noch um Alkohol, es ist zu gaggig, zu klamaukig und so. Ja,
Kartoffeln
man,
auf die Eins.
Kartoffeln auf die Eins. Und Olaf Scholz hat ja auch schon mal Kartoffeln gerankt auf TikTok jetzt.
Also Olaf Scholz auf TikTok ist, glaube ich, ein anderes Thema. Irgendwie, ob man da eine Aktentasche unbedingt irgendwie durch die Welt reisen sehen will, ist ein anderes Thema, glaube ich.
Ja, da widmen wir uns dann irgendwann mal. Wen hattest du denn von der Linken? Janine Wissler.
Janine Wissler hatte ich als Parteivorsitzende.
Die haben wir auch schon mal zusammen interviewt.
Ja, genau. Es gibt ja diese Funk-Interview-Reihe Kreuzverhör, wo wir mehrere Male schon mit Spitzenpolitikerinnen und Politikern gesprochen haben. Da hatten wir Janine Wissler auch. Ich habe das Gefühl, sie war trotz der katastrophalen Situation, in der die Linke sich befindet, doch gelöster als damals in den letzten Jahren, als wir mit denen gesprochen haben. Ich glaube, das hat damit zu tun auch, dass die Wagenknechts alle weg waren. Mhm. So, also wirklich, ich höre das ja auch aus dieser Fraktion, dass da auf einmal deutlich mehr Harmonie auf einmal da ist und vor allen Dingen auch mehr Harmonie, als sie das über Jahre hinweg gewohnt waren. So. Mhm. Deswegen, das glaube ich schon, dass Janine Wissler deswegen auch so ein bisschen gelöster war, obwohl natürlich die Wahlergebnisse jetzt auch gerade schon wieder bei der Europawahl da eher katastrophal waren. Da ist die Linke jetzt mittlerweile eher eine Kleinpartei und da habe ich mir gerade eine kleine Überleitung gebaut.
Wow, ich bin ganz gespannt.
Weil wir auch immer wieder hören, so ein Podcast ist auch ein wahnsinnig gutes Mittel, um auch kleinen Parteien, andere Parteien mal darzustellen. Das kriegen wir wahnsinnig häufig gespiegelt. Kleinparteien, das sehen wir auch auf YouTube, wenn wir die da oben Videos machen, kommen wahnsinnig gut an. Also unser Video, was wir vor der Europawahl gemacht haben mit den Wahlprogrammen der Kleinparteien, gab es viel mehr Interesse als an den Programmen der großen Parteien. Und man sieht ja, es gibt ja wahnsinnig viele Jugendstudien dazu auch, dass unter anderem A, sich junge Menschen nicht wirklich repräsentiert fühlen von den Parteien, die seit vielen, vielen Jahren da sind und dass sie auch nicht so sehr an Parteien hängen. So, es gibt ja oft das Ding, dass man irgendwie, ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie, dann ist der Vater das, dann ist der Sohn das. Irgendwie, das ist ja in Deutschland eine gängige Vita irgendwie und das gibt's nicht mehr in der Form. Mhm. Und wir hatten jetzt beispielsweise vor kurzem hatte ich Damian Böselager von Volt im Gespräch. Volt, eine der großen Überraschungen dieser Europawahl, 2,6%, 3 Mandate in Deutschland, 2 Mandate in den Niederlanden geholt. Und Volt, da gab es einen Hype. Wir haben halt gefragt, wen wollt ihr denn als nächstes hier haben? Und wir haben wirklich eine Voltwelle gekriegt bei Instagram.
Ja, das ist krass, wie diese Partei das geschafft hat, sowohl digital irgendwie, aber auch so im Straßenwahlkampf, ne, irgendwie aufzufallen. Alles war voll mit so lila Herzen und so. Und das finde ich immer interessant, dass unsere Community das dann auch so belohnt, ne? Also dass die haben zwar ewig mit genervt und haben gesagt, ihr müsst Kleinpartei machen und wo es wollt und so. Und da haben sich alle sehr gefreut über diese Einladung in den Podcast. Was ist denn so dein Eindruck von Damian Böselager? Wie wirkte der auf dich?
Sehr, sehr locker. Ich meine, ich habe den kurz vorher noch getroffen. Wir haben bei dir da oben auch ein ganzes Video zu Volt gemacht und da kam, es war wirklich, wir haben das. Ich sag mal, mein Bauch hat mir gesagt, dass mit Volt, das wird schon ein bisschen mehr knallen und ich habe den schon angefragt für ein Interview, bevor überhaupt diese Wahlergebnisse festgestanden haben. Und dann kam halt wirklich am Tag nach der Europawahl zu uns ins Studio, meinte auch, Wahlparty ging länger, hat aber dafür wirklich auch abgeliefert, so, also war sehr präsent. Wir haben auch sehr, ich sag mal, sind relativ weit reingegangen in die Thematik und da war auch sehr, ja, sprechfest, so, viele Detailfragen auch beantworten können. Also, wenn ich so verkatert da gestanden hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie eher irgendwie in die Horizontale gegangen. Aber ich fand schon, man merkt, das ist keiner, der irgendwie jetzt irgendwie 1000 Jahre Parteipolitik gemacht hat.
Aber eigentlich unser großes Thema war es eben, eine positive Stimmung zu verbreiten und zu sagen, hey, wir können ein besseres Europa bauen. Und vielleicht ist es viele Sachen, ich glaube, es ist dieser Mut, aber es ist vielleicht auch einfach irgendwie ein bisschen mehr Bock auf die Zukunft zu machen, haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Aber danach dürstet es den Leuten, glaube ich. Ne?
Voll, da war ein gewisser Optimismus da auch. Da sind wir auch schon wieder bei einer Idee. Wir nehmen jetzt den Status quo, machen ihn besser. Wir denken europäisch, wir denken gemeinsam. Wir haben große Visionen.
Ja.
Was ja auch in diesem Podcast absolut gewünscht ist. So. Und er war halt schon doch mehr darauf ausgelegt, ein paar mehr Jokes zu machen, deutlich lockerer gewesen. Deswegen, ich glaube, das ist auch so ein Politikmodell, was sehr, sehr gut ankommt.
Ist ja bei den anderen Parteien nicht so beliebt, ne? Weil da hört man ja dann oft irgendwie, noch mehr Parteien machen jetzt eigentlich die Politik nicht besser.
Ja, gut. Ich meine, als Partei wünscht man sich dann vielleicht auch nicht so unbedingt so viel mehr Konkurrenz. Ich meine, es läppert sich, wenn die Partei da irgendwie 1% abzieht, die 2% nochmal irgendwie. Und dann im Endeffekt verliert man dann irgendwie dann doch eine recht ansehnliche Summe an Stimmen, wenn man beispielsweise mal die Grünen jetzt bei der Europawahl sich reinzieht. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, viele, die Volt gewählt haben, waren wahrscheinlich ein paar Jahre vorher noch bei den Grünen, wenn sie überhaupt schon gewählt haben. Natürlich wünschen sich Parteien nicht, dass sie Stimmen an andere Parteien verlieren. So, das muss man natürlich sagen. Ich finde es auch manchmal so ein bisschen schwierig, wenn dann irgendwie alle Hoffnungen in die neue Hype-Partei gelegt werden. Im Endeffekt werden das natürlich auch keine Heilsbringer sein, die das Game jetzt innerhalb von kürzester Zeit umkrempeln. Und ich glaube auch, dass das vielleicht dann auch einige Leute enttäuschen wird, wenn das jetzt nicht von jetzt auf gleich dann, wenn man ein anderes Europa da ist, so. Aber ich finde, Konkurrenz belebt das Geschäft und ich finde es wahnsinnig spannend, wenn Leute mit anderen Ideen rankommen.
Ja, es bleibt spannend. Ich würde gerne nochmal über ein Thema sprechen, was wir noch gar nicht thematisiert haben, nämlich die Songauswahl. Wir bitten ja unsere Gäste zum Schluss immer, uns ihren Song zu einem wichtigen politischen Event in ihrem Leben oder zu dem Zeitpunkt, wo sie eine dieser Reformen, die sie vorschlagen, irgendwie durchgesetzt haben. Wir bitten die dazu, einen Song mitzubringen. Bei vielen ist das dann so Richtung Lieblingssong oder so. Wir haben schon gesagt, Omid Nuripur irgendwie Beyoncé-Fan. Ricarda Lang war, glaube ich, Swiftie, ne? Großer Taylor Swift-Fan. Hat die auch einen Taylor Swift-Song mitgebracht?
Ich glaube, ich habe sogar nach einem Taylor Swift-Song gefragt.
Und welchen hat sie da mitgebracht?
Shake It Off, glaube ich.
Shake It Off, ein Klassiker.
Ja.
Den kenne auch ich als nicht so großer Swiftie.
Ich bin ja auf dem Taylor Swift-Konzert, dann auch Ricarda Lang ja auch, hat sie ja gesagt.
Ah, geht ihr zusammen hin?
Nee, das nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie auch in der Stadt ist, wo ich hingehe.
Ja.
Aber deswegen, das fand ich auch ganz lustig, weil also alles so Popkulturelles kommt, glaube ich, generell auch gut an. So, ich meine, das ist ja auch nahbar so irgendwie. Also deswegen finde ich, das schließt ein bisschen an das an, was ich eben gesagt habe, dass viele, glaube ich, gar nicht diesen Wert von solchen einfach so persönlichen Anekdoten einfach so wertschätzen können. So. Ja, aber auch generell die Songauswahl sagt ja auch viel über Menschen aus. So.
Absolut.
Manchmal, also wir haben ja hinten raus den Song, manche haben ja sogar Zitate aus Songs mitgebracht. Ja. Wir fragen auch immer nach einem Zitat, was die persönliche politische Vision insbesondere verkörpert. So. Lars Klingbeil hat einen Song von T.S. Ulmer mitgebracht.
Ja.
Irgendwie, die Zukunft ist ungeschrieben, die Zukunft ist so schön verkannt. Das finde ich auch ganz geil, wenn man dann irgendwie eher schon den popkulturellen Ansatz von sich selber mitbringt. Aber auch irgendwie Friedrich Merz hat dann I Did It My Way. So.
Ja.
Das ist halt irgendwie auch ein Stück weit irgendwie das
eine Message.
Statement,
ne? Eine Message.
Genau.
Jens Spahn hat seinen Hochzeitssong mitgebracht. Fand ich ein bisschen sweet. Genau, ich liebe das Leben. Ja, dann natürlich unvergessen Philipp Amthor mit der deutschen Nationalhymne.
Wir müssen jetzt einen Song sagen, sonst gehen wir hier mit Armin Laschet wird Kanzler raus.
Nein, um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, was ist... Das hättet ihr mir sagen müssen, dass ich hier noch Songwünsche äußern muss. Kann ich ja nicht irgendwie, alle Podcast-Fans werden jetzt verschreckt von so einem schlechten Schlager oder so. Das geht ja eigentlich
auch. Wir judgen hier nicht.
Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hört man dann zum Abschluss die deutsche Nationalhymne und viel Freude.
So machen wir es. Vielen Dank fürs Teilnehmen.
Das muss man auch einfach mal, machen.
Er hat sich sehr schwer getan, tatsächlich auf sich auf einen Song festzulegen. Und wir haben dann sogar noch überlegt, irgendwie, ob wir ihm noch einen Song produzieren. Man muss dazu sagen, wir haben über KI gesprochen. Wir haben Philipp Amthor ein Snippet vorgespielt, wo er halt in einer relativ gut gemachten KI-Stimme halt was über ja, grünen Diss und Ding, die man Robert Habeck in die Schuhe schiebt, irgendwie hier abgespielt. Und das fand er selber halt auch tatsächlich ganz, ganz funny. So. Und dann haben wir ihm eigentlich auch einen Song geschrieben. Man kennt es noch aus dem Wahlkampf 2021. Armin Laschet wird Kanzler. Das war der übelste Ohrwurm bei mir in den letzten 3 Jahren, glaube ich. Immer noch, der kommt einfach so random aus dem Off irgendwie manchmal rein.
Der den sogar manchmal auf TikTok noch.
Ja, der ist einfach ein Klassiker. Und wir haben dann mit einer KI Philipp Amthor Friedrich Merz wird Kanzler singen lassen. So, und haben uns aber dagegen entschieden, da wäre es ein bisschen viel KI gewesen. Genau. Ja, auf jeden Fall, Friedrich Merz wird Kanzler, das ist der Song dazu.
Friedrich Merz, der wird Kanzler. Friedrich Merz, der wird Kanzler. Friedrich Merz, der wird Kanzler. Friedrich Merz, der wird Kanzler.
Und wenn Friedrich Merz dann tatsächlich im nächsten Jahr Kanzler wird, könnte man ihn ja auch nochmal irgendwie platzieren.
Ja, so lange bleibt es dann bei Philipp Amthor, die deutsche Nationalhymne. Ich überlege gerade, was Emilia Fester für einen Song mitgebracht hat, weil das war auch so ein Gast oder eine Gästin, die mir natürlich in Erinnerung geblieben ist, weil sie die Jüngste war, auch nochmal jünger als ich. Und das fand ich so krass, weil ich finde schon, dass die anders aufgetreten ist als die anderen Gäste oder Gästinnen, die viel länger schon im politischen Geschäft sind und dadurch eine andere, glaube ich, Selbstsicherheit hatten. Ne? Und es war irgendwie interessant, eine Gesprächspartnerin zu haben im gleichen Alter, die wahrscheinlich genauso gut sich einfach den Podcast auch anhören könnte. Also ich würde sagen, auch so eine Zielgruppe, die wir mit unserem Podcast auch ansprechen.
Mir wurde gesagt, sie ist ein Fan von diesem Podcast.
Sie ist ein Fan von diesem Podcast, genau. Und das fand ich total interessant, weil es einfach eine andere Gesprächsdynamik war. Manchmal, Hot Take, hat man ja als junge Frau auch erstmal ein bisschen Arbeit vor sich, bevor man von einigen Gesprächspartnern und Partnerinnen ernst genommen wird. Das war jetzt mit Emilia Fester nicht so, das war also ganz angenehm. Ich fand es trotzdem krass, wie sehr sie sich diesen jugendlichen Spirit noch bewahrt hat in dieser politischen Karriere, die sie jetzt so hinter sich hat, ne? Also nach den letzten Jahren. Ich hatte aber das Gefühl, sie ist teilweise sehr vorsichtig in dem, was sie sagt. Das kommt sicher auch durch so Shitstorm-Erfahrungen, die sie schon hatte.
Ja, also ich glaube, sie ist von Anfang an erst sehr unbedarft reingegangen und dann hat sie sehr, sehr stark auch kennengelernt, wie so das Internet, aber auch die Allgemeinheit auf junge Frauen und dann auch noch bei den Grünen reagieren.
Da ist man für viele natürlich das ultimative
das Feindbild.
Die ultimative Antagonistin, genau.
Genau, und ich glaube schon, dass sie hat sich schon noch viel bewahrt, glaube ich schon, aber ich glaube auch, das ist schon manchmal auch schwierig. Also gerade irgendwie, wenn du konstant mit Hate zugeschüttet wirst, teilweise aufgrund von konstruiertesten Shitstorms, da hat irgendwer irgendwie so eine kleine Lücke in der Deckung gesehen und dann geht man da rein und dann geht man erbarmungslos drauf. Und da hat jeder auch im Medial natürlich auch schon von uns auch schon sowas mal mitgekriegt. So. Und wenn man das noch nicht so in der Form hatte, dann trifft es einen natürlich ganz anders, als wenn es dein Shitstorm-Rodeo Nummer 7 ist. Ja. So irgendwie so. Dann hat man das schon fast aus dem FF. Oh, man muss wieder eine Krisenbewältigung machen.
Und was sie mir auch total im Kopf geblieben ist aus dem Gespräch, ist, dass sie teilweise sehr lange noch gefragt wurde, ob sie die Praktikantin irgendwie von jemandem im Bundestag ist, ne, wenn sie da reingehen wollte. Das ist natürlich auch irgendwie hart. Also da hat man nochmal ganz andere Herausforderung. Ich überlege gerade, wer ist denn jetzt im Gegensatz der älteste Gast? Ich würde sagen, wahrscheinlich Gregor Gysi, den Aline interviewt hat.
Gregor Gysi ist der älteste Gast gewesen. Und Gregor Gysi, das muss man wirklich sagen, der ist ja irgendwie immer noch ein Phänomen. Der ist, wenn wir gefragt haben, wen sollen wir als nächstes im Podcast interviewen, dann kam jedes Mal Gregor Gysi, scheißegal, ob wir Gregor Gysi schon interviewt haben. Ja. Oder einfach nur Gysi, einfach reflexartig Gysi geschrieben. Ja. So. Und Gregor Gysi, dem brauchst du ja auch gar keine Fragen stellen.
Nein,
der erzählt. Der erzählt einfach los.
Aber erzählt auch gut.
Ja, natürlich, der macht das ja auch sehr souverän und er ist sich ja auch eines gewissen neckischen Charmes bewusst, den er doch immer noch auch in seinem, wie soll man sagen, ich will nicht sagen hohen Alter, aber schon fortgeschrittenen Alter noch versprüht. Ich finde schon, dass es manchmal auch, dass Gysi ein bisschen zu abgehypt wird, wenn man so ein paar, meiner Meinung nach, eher kritische Aussagen in Bezug auf Russland nochmal irgendwie sieht, die werden dann manchmal so ein bisschen auch in ihrer Vehemenz nicht ganz so gesehen, weil sie von Gysi kommen, weil er ja eigentlich der kumpelhafte Dude ist so. Aber er ist natürlich wahnsinnig super.
Und das ist schon spannend, dass er auch in der jungen Zielgruppe noch sehr bekannt ist, ne?
Ja.
Also, dass er einfach so eine ganz krasse, große politische Figur ist, die aber auch schon sehr viel mitgemacht hat, so zeitgeschichtlich.
Der hat ja auch kein Amt mehr inne in der Form so. Der war ja lange Zeit irgendwie in der Partei wahnsinnig wichtig so. Ist mittlerweile noch nicht mal mehr außenpolitischer Sprecher, was er jetzt so eine Weile war. Aber er ist trotzdem einfach mal mit. Also wahrscheinlich jetzt ist er das bekannteste Gesicht dieser Partei noch, nachdem Wagenknecht abgewandert ist. So, also das ist halt krass und das sagt dir etwas darüber, wenn du versäumt hast, Nachwuchs aufzubauen. So.
Ja.
Also wenn denn dein Rentner, der populärste der Partei ist, dann ist da demografisch irgendwas schiefgelaufen.
Stichwort Nachwuchs. Wir haben auch Fragen dazu bekommen, wie es mit diesem Podcast weitergeht, beziehungsweise ob man mal das Konzept so ein bisschen lockern könnte. Es kommt ganz oft die Frage nach, wieso ladet ihr keine engagierten Kommunalpolitiker oder Politikerinnen ein oder anderweitig junge Engagierte, vielleicht aus jungen Parteien, aber auch aus anderen, ne? NGOs, Verbänden, irgendwie, ja, Gruppen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben.
Ich glaube, wir versuchen das ja auch immer so ein bisschen diesen schmalen Grat zu laufen zwischen Bekanntheit, wo Leute halt einfach auch sagen, yo, da klicke ich sofort drauf, und aber auch eine gewisse Breite im Spektrum. Beispielsweise die Rehm Alabali Radovan, die wir hatten, die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung und ja auch im Kanzleramt situierte SPD-Abgeordnete, die viel Fokus auf Diversität legt, auf Integration, auf ja einfach auch in ihrer persönlichen Biografie auch eine Fluchtgeschichte mitbringt. Das sind so Themen, die können, ich sag mal, alte weiße Männer, wenn die hier sitzen, einfach nicht in der Form abdecken. Trotzdem würde ich mir aus dem Fenster lehnen sagen, den Namen Rehm Alabali Radovan haben jetzt auch einfach die wenigsten gehört. So, deswegen ist es auch der, da musst du halt über die Themen rangehen, sagen, okay, das ist jetzt ein spannendes Thema, was wir setzen. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie engagierte Nachwuchsleute, die man vielleicht nicht so kennt, dann ist halt auch die Frage, interessiert es halt drei Leute, so. Bei wem gehen wir da irgendwie, also wo setzen wir den Fokus, wie verkaufen wir das auch einfach als ein spannendes Gespräch, so, beziehungsweise wie schaffen wir den Zugang dazu, dass Leute es auch hören wollen, weil ganz ehrlich, hörst du irgendwie ein Gespräch von jemandem, den du nicht kennst, wahrscheinlich eher nicht, höchstens wenn dich das Thema kickt.
Ja, ich schon, aber mich, also ich bin ja auch ein sehr politischer Mensch. Genau, da müssen wir manchmal von uns auch wegdenken. Ja, wenn ihr irgendjemanden habt, den ihr unbedingt in diesem Podcast mal sehen oder hören wollt, dann schreibt uns das auch gerne mal hier in diesen Fragesticker bei Spotify. Wir sind natürlich immer offen für Wünsche.
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass nach dem Sommer, wo hoffentlich mal so ein paar Minuten durchgeatmet werden kann, dass wichtige Landtagswahlen wieder anstehen. Im Osten wird gewählt, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und da werden wir sicherlich auch ein bisschen mehr den Fokus auf die Situation in den Ostländern richten. Genau, und da werden wir auch schauen, dass wir da einige Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen aus diesen Ländern auch hier ranbringen und einfach auch irgendwie so ein Stück weit einfach auch einen Einblick in ja, vielleicht Biografien und Positionen zu geben, die sonst vielleicht nicht so sehr stattfinden, wenn man jetzt irgendwie nur die Bundespolitik im Fokus hat. Genau, aber wir haben ja, wenn man mal irgendwie die Zukunft guckt, natürlich auch so noch so ein, zwei, drei Leute offen aus der politischen Landschaft, vielleicht auch aus der prominenteren politischen Landschaft, die noch nicht hier saßen. Hast du irgendjemanden, den du dir sehr wünschen würdest?
Also wenn ich jetzt mal ganz groß träumen darf, das ist jetzt gerade nicht eine Anfrage, die läuft, aber ich würde wahnsinnig gerne hier mal Angela Merkel sitzen haben. Das ist natürlich so ein bisschen ein anderer Kontext. Die ist ja auch keine aktive Berufspolitikerin mehr, aber mit der würde mich so ein Gespräch tatsächlich sehr interessieren. Wer wäre denn so dein ultimativer Gast?
Ich meine, wir haben ja schon, also es gibt einige bekannte Leute, wo auch vielleicht schon irgendwie so ein, zwei Kontakte geknüpft worden sind. Robert Habeck, Christian Lindner haben wir beide ja auch schon für Kreuzverhör interviewt. Das sind wahnsinnig spannende Gesprächspartner. So, mit denen kann man immer gut reden. Wen ich gerne mich hier mal hätte, wäre Norbert Lammert. Der für mich einer der stabilsten konservativen Politiker in der Geschichte der BRD ist, weil er einfach sehr gerecht immer agierte. Er war lange Zeit Bundestagspräsident und er hat es geschafft, wie meiner Meinung nach kein anderer, einfach eine Fairness walten zu lassen. Einfach auch ungeachtet seiner politischen Einstellung. Und den finde ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, der ist auch nach wie vor jemand, der sehr respektiert wird. Im politischen Geschäft nimmt man ihn natürlich mittlerweile nicht mehr so sehr wahr. So. Er ist aber nach wie vor in seiner Arbeit für die Konrad-Adenauer-Stiftung sehr präsent und das finde ich spannend. Er engagiert sich immer noch sehr im demokratischen Diskurs. Ich glaube, das ist auch einer, der so ein, zwei Anekdoten dabei haben könnte, die auch sehr, sehr spannend sein können. Aber Merkel auch.
Ja, Mensch.
Aber was würdest du denn gerne? Also
ich würde gerne wissen, was die mitbringen würde. Ja. Sie hat ja 16 Jahre regiert in verschiedenen Konstellationen, aber ich würde gerne wissen, was sie machen würde, wenn sie mit der CDU die absolute Mehrheit gehabt hätte.
Ich würde gerne wissen, was du mit ihr für irgendwie so ein kleines Spielchen spielen würdest.
Ach so, für ein Ranking. mit ihr würde ich machen ein Ranking der schönsten Wanderwege.
Schönsten Wanderwege. Ja. Einmal durch die Uckermark.
Mecklenburg. Nee, eher so, eher Alpenüberquerung und so.
Alpenüberquerung?
Ja, das würde ich gerne. Also einfach Deutschland, wo ist sie schon gewandert? Man weiß ja, dass sie das irgendwie schon im Urlaub gemacht hat.
Oft in der Schweiz, ne?
Genau. Und da würde ich einfach gerne mal wissen, wo ist es schön? Und mich würde auch interessieren, was für ein Wandertyp ist sie? Hält sie die Klappe oder redet sie ganz viel? Wahrscheinlich, ich würde sagen, wahrscheinlich genießt sie die Ruhe. Aber das sind alles Hot Takes. Deswegen, Angela Merkel, wenn du das hörst.
Was ist dein schönster Wanderweg? Was ist dein schönster Wanderweg, den du je gewandert bist?
Ich habe eine Alpenüberquerung gemacht letztens und das war wirklich toll, von Österreich nach Südtirol. Und das Schönste daran war, dass ich auch einfach mal die Klappe gehalten habe.
Das ist ein gutes Stichwort, oder?
Ja.
Dann würde ich sagen, wir halten jetzt einfach mal kurz die Klappe, bis es hier bei Absolute Mehrheit wieder mit neuen Folgen weitergeht. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, wir haben schon einige recht bekannte Leute auch eingetaktet für die nächsten Wochen und freuen uns da sehr auf die Gespräche. Die werden sehr unterschiedlich ausfallen, glaube ich, von den Prioritäten. Und da könnt ihr alle gespannt sein.
Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bis hierhin gehört habt, wenn ihr dem Podcast noch eine 5-Sterne-Bewertung gebt und den auch euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt. Ansonsten schönen Sommer noch.
Schönen Sommer und viel Spaß bei der Alpenüberquerung im Freibad oder was ihr sonst so
oder
macht.
Wo auch immer. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, ist total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner, du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr,
hasse
das
es
ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit, alles ist voll.
Ja, es ist auch nicht lustig, ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel, du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben. Mal
so.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
wirklich,
wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Capping-Schule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.